Wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Wir sprechen heute über Maria Winkelmann-Kirch, die vielleicht erfolgreichste deutsche Astronomin ihrer Zeit, die ihr Leben lang im Mondschatten ihres Mannes gestanden hat. Heute gehen wir zurück bis ins 17. Jahrhundert und sprechen über Nordlichter, Sonnenflecken und über Frauen im Wissenschaftsbetrieb. Und das Ganze sogar total regional, denn unsere heutige Folge spielt zu großen Teilen in Berlin.
Also die Sterne stehen auf Ideenklau. Und Julia, was ich dich noch fragen wollte, ist dein Vater eigentlich ein Dieb?
Nein. Warum?
Danke, dass du, vielen Dank für die Frage. Er muss die Sterne vom Himmel geholt und in deine Augen gelegt haben, weil sie so wunderschön glitzern.
Das überzeugt mich. Danke.
Two women. On a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Ich freue mich voll, dass unsere heutige Folge in Deutschland spielt. Das hatten wir bis jetzt noch nie, glaube ich.
Ja, und bis jetzt waren wir eigentlich immer im 20. Jahrhundert. Deswegen finde ich es auch richtig cool, dass wir heute mal im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert sind.
Ja, geht mir auch so. 1670 beginnt tatsächlich unsere Geschichte. Da wird Maria Margareta Winkelmann in Panitzsch, das ist in Sachsen in der Nähe von Leipzig, geboren. Und es ist aufgeschrieben, dass ihr Vater ein evangelischer Pfarrer war und ihre Mutter eine Buch- und Tuchhändlertochter. Also das fand ich auch interessant, dass quasi die Frauen komplett definiert werden nach ihren Vätern bzw. ihren Ehemännern und da dann nicht einfach steht, ja, sie war Tuchhändlerin, sondern sie war die Tochter eines Tuchhändlers.
Und sie war auch noch nicht mal Pastorsfrau, sondern sie war immer noch die Tochter ihres Vaters, obwohl sie verheiratet war und ein Kind hatte.
Die Eltern von Maria, ich nenne sie jetzt ab jetzt Maria, ihr kennt das Spiel, das soll auf keinen Fall diminuierend wirken. Also Marias Eltern sterben beide recht früh. Sie ist 13, als sie Vollwaisin wird und fortan lebt sie bei ihrer Schwester. Und sie tritt außerdem in den Haushalt von Christoph Arnold ein, vermutlich als Dienstmädchen oder Dienstbotin. Und Christoph Arnold, das ist ganz wichtig, der ist ein ja, benachbarter Landwirt und ein bekannter Sternenschauer. Also Sternenschauer, so nicht. Nee,
also, voll schön, er ist ein Sternenschauer.
Also er guckt in die Sterne so.
Ja, und sie hatte das Glück, dass der Nachfolger ihres Vaters, also der nachfolgende Priester, zugleich Inspektor des Hallischen Waisenhauses war und dadurch ihr eine sehr breite häusliche Schulbildung ermöglicht hat. Also er hat quasi die Lehrtätigkeiten des Vaters übernommen und dadurch hatte sie auch Grundkenntnisse in Latein und Mathematik, was später für ihren Werdegang auf jeden Fall sehr praktisch war.
Ja, genau. Also bei diesem Christoph Arnold am Haus hat sie auch die Möglichkeit, grundlegende Astronomiekenntnisse zu erlernen. Also sie ist eben nicht nur Dienstmädchen, sondern ja, sie kann ihm da irgendwie auch bei astronomischen Erkenntnissen helfen. Und Christoph Arnold ist insofern auch wichtig für ihre Biografie, weil er sie mit Gottfried Kirch bekannt macht, einem führenden deutschen Astronomen. Und dieser Gottfried Kirch ist der Lehrer von Christoph Arnold und lehrt ihm noch mehr, noch bessere astronomische Kenntnisse. Du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen dazu.
Auf jeden Fall. Ich fand's, also für mich war es voll die krasse Erkenntnis, dass dieser Bauer Arnold gleichzeitig Astronom war. Und das ist, es war nicht ein Bauer, der als Hobby Astronomie hatte, sondern er war zum Beispiel in den internationalen also Briefaustausch des Wissenschaftsbetriebes eingebunden. Damals gab es ja noch nicht unbedingt diese Wissensschaffung an Universitäten oder Akademien, wie es später der Fall sein wird, sondern das waren oft Laien, die das quasi nebenbei sozusagen gemacht haben. Und da hat auch niemand gesagt, ja, der Typ ist ja Bauer, der kann doch jetzt auch nicht Astronom sein. Also diese Unterscheidung gab es gar nicht. Und dass man als Bauer eben auch in diesem wissenschaftlichen Austausch involviert war, war voll mindblowing für mich.
Ja, ich fand das auch spannend, dass der Gottfried Kirch wiederum, der irgendwie so eine Art Freiberufler war, also für die damalige Zeit finde ich das irgendwie, klingt das so ungewöhnlich, also der war an keiner Sternwarte jetzt fest angestellt als Astronom, sondern der hat halt freiberuflich zu diesem Thema geforscht. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ich gelesen habe, dass um 1700 etwa 14% der deutschen AstronomInnen Frauen waren.
Das stimmt. Und ich habe dazu einen kleinen Fun-Fact, weil ich mich gefragt habe, 14%, ist das viel oder wenig? Ich konnte es gar nicht so richtig einschätzen, weil das klingt jetzt erstmal wenig, aber für die Zeit klingt es gleichzeitig auch nach viel. Also dachte ich mir, wie viel sind es denn heute? Das ist ja ein guter Vergleichswert. Und ich habe eine Statistik aus Deutschland, Stand 2021, gefunden. Da waren von den Professuren in Deutschland in der Astronomie 18% von Frauen besetzt.
Ich schätze, dass das so typisch Naturwissenschaften ist. Also ich würde mal wirklich schätzen, in der Biologie, in der Physik, in der Chemie sieht das überall ähnlich aus. Wäre jetzt so meine Theorie.
Also in der Astro ist, da waren es so um die 25% bei den meisten Sachen, die ich gesehen habe. Die Astronomie und auch, ich glaube, die Chemie sind die, wo am wenigsten Frauen sind. Man muss natürlich auch sagen, man kann jetzt eine Professur, eine heutige, wahrscheinlich nicht mit dieser laienhaften quasi Astronomiearbeit, und damit meine ich nicht, was die Qualität betrifft, sondern einfach die Organisation, also dieses, man macht das von zu Hause aus, lässt sich wahrscheinlich nicht vergleichen. Allerdings sind ja in der Zeit jeweils beide Positionen für eine Wissensproduktion zuständig. Also diese Laien, die von zu Hause beobachtet haben, wie anfangs der Bauer Arnold zum Beispiel, die haben ja Wissen produziert, die waren in den wissenschaftlichen Schriftverkehr eingebunden, die haben auch ihr Wissen publiziert, und genau das machen Professorinnen ja heute auch. Daher ist es vielleicht schon einigermaßen vergleichbar.
Ja, gute Statistik. Vielen Dank.
Ja, irgendwie ein bisschen enttäuschend auch die Statistik. Ja, also ich hätte irgendwie gedacht, in den 300 Jahren haben wir es ein bisschen weiter geschafft. Naja, vielleicht nochmal 300 Jahre und wir sind bei 20%.
Yay. Ja, auch Maria Winkelmann wird zur Astronomin. Sie heiratet nämlich den Gottfried Kirch, den sie da kennengelernt hat. Der ist zwar 30 Jahre älter als sie, und es ist auch schon seine zweite Ehe. Aber die beiden heiraten 1692. Und durch diese Heirat mit Kirch sichert sich Maria Winkelmann quasi ihren festen Platz im astronomischen Bereich. Also sie wird offiziell, sage ich jetzt mal, seine Assistentin. Sie unterstützt ihn bei seinen Berechnungen und bei seinen Observationen und so weiter. Aber man kann im Nachhinein sagen, dass sie ja eher wie seine Kollegin gearbeitet hat. Also sie hat ihre eigenen Forschungen betrieben, sie hat ihre eigenen Observationen gemacht. Und ja, die haben da zusammen quasi erstmal ihren freiberuflichen astronomischen Haushalt organisiert.
Genau, und ich fand es in der Literatur oft ein bisschen doof dargestellt. Also da hieß es halt immer, ja, der war halt 30 Jahre älter, sie hat den nur geheiratet, damit sie der Astronomie weiter nachgehen kann, was bestimmt ein Faktor war. Man muss auch sagen, Gottfried Kirch hatte zu dem Zeitpunkt eine verstorbene Ehefrau, mit der er 8 Kinder hat. Also er hatte schon eine Familie gegründet und hat das Ganze quasi schon einmal durchgespielt, Kinder aufziehen und so weiter, und hat sich jetzt diese jüngere Frau in Anführungszeichen gesucht. Aber die beiden waren sich in ihrer Weltanschauung, glaube ich, auch sehr ähnlich, weil beide Anhänger des Pietismus waren. Das sagt ihr mir gar nichts.
Was ist das jetzt nochmal? Ja, wollte ich gerade fragen. Was ist nochmal der Pietismus?
Tatsächlich, nach der von Luther angestoßenen Reformation, die wichtigste Reformbewegung Europas im 17. und 18. Jahrhundert. Und die Einflüsse zeigen sich angeblich bis heute in unserer Gesellschaft. Es ist eine Religionsauffassung, die quasi die Abkehr von der Kirche oder von der Institution bedeutet. Mhm. Im Fokus des Pietismus stand die eigene Frömmigkeit durch Gebet, Meditation und einen gemäßigten Lebensstil. Und es war der Fokus lag auf der individuellen Ausübung des Glaubens. Das heißt, indem man eben selber sich reflektierte und seinen Glauben, indem man vielleicht auch selber Gesprächskreise über die eigene Gläubigkeit organisierte, aber eben nicht mehr zum Gottesdienst eigentlich ging.
Ganz spannend, weil also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kirche, jetzt gerade was die Astronomie anging, vielleicht auch noch konservativer eingestellt war und irgendwie, also vielleicht war das auch ein bisschen früher, dass die gesagt haben, ja, hier, die Erde wurde von Gott geschaffen und ihr habt hier überhaupt nichts zu forschen über irgendwelche anderen, über das Weltall und so, aber also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch so ein Grund war, sich so astronomisch zu interessieren, dass man sagt, da ist vielleicht irgendwie noch mehr oder, also wahrscheinlich haben die trotzdem ganz stark an Gott geglaubt, aber für mich ist das irgendwie so in meinem Kopf so ein bisschen konträr, so dieser starke Kirchenbezug und gleichzeitig so dieses sich nach außen wenden und schauen, ja, was gibt's eigentlich noch außer uns so.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr zeitgenössische Auffassung. Also diese starke Trennung von Wissenschaft und Glauben, die wir heute haben, die gab's damals nicht. Also in der Zeit war es auch in den Naturwissenschaften eigentlich so, dass man seine Forschung immer aus einer christlichen Religion oder aus von Gott geschaffen und so weiter argumentiert hat. Also das war da gar kein Widerspruch, sondern alle Himmelsbeobachtungen oder alles, was man dort sehen konnte, das war halt alles von Gott geschaffen und war auch teilweise Zeichen Gottes. Also so wie auch Erdbeben quasi als Zorn Gottes oder Ankündigung der Apokalypse gewertet wurden. Also es war immer eine Reaktion auf Gott und deswegen hat sich das, glaube ich, nicht unbedingt so unterschieden. Was super spannend war am Pietismus, ist dadurch, dass es eben dieses auf sich gerichtet hatte, war es eine sehr gleichberechtigte Religionsausübung. Aber man hatte eben die Auffassung, dass auch Laien predigen können. Und man hat eben diese privaten religiösen Runden organisiert zu Hause, wo jeder und jede predigen konnte. Das, wo auch Frauen als Predigerin auftreten konnten, und zwar Laienfrauen, die nicht aus dem Kloster oder sowas kamen, das waren halt wirklich die radikaleren Gruppen. Aber diesen Gruppen oder dieser Gruppe gehörten Gottfried Kirch und Maria Winkelmann an. Und das ist, glaube ich, super wichtig zu berücksichtigen, später für ihre Arbeit in der Wissenschaft auch. Sie kommt aus einem Umfeld, wo sie es gewohnt ist oder es sich auch nimmt, dass sie sprechen kann vor Männern, dass ihr zugehört wird, dass ihre Auffassung nachvollzogen und als wichtig anerkannt wird, was halt voll nicht der Standard zu der Zeit war. Und total besonders, man muss aber auch sagen, allgemein von der Kirche war das eigentlich nicht so gerne gesehen. Also zu der Zeit gab es eine Gottesdienstpflicht, du musstest jeden Sonntag zum Gottesdienst und es gab eigentlich Verbote, dass du nicht private religiöse Versammlungen abhalten darfst. Und genau das haben die Anhänger des Pietismus eben getan und wurden deswegen auch verfolgt.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Also die Familie Kirch musste doch dann auch umziehen sogar zurück in seine Geburtsstadt, weil sie eben verfolgt wurden oder aufgrund ihres Pietismus.
Genau, weil sie eben diesen radikalen Flügel quasi des Pietismus angehörten. Übrigens, Maria Winkelmanns Vater war auch schon Pietist, das heißt, sie hat es auch so ein bisschen von der Pike auf mitbekommen. Auch da wurde sie wahrscheinlich sehr frei quasi erzogen von ihrem Vater, kann ich mir vorstellen, dass eben ihre Meinung vielleicht auch mehr wertgeschätzt wurde, als es in anderen Haushalten passiert wäre, dadurch, dass man eben diese Gleichstellung hatte. Und was auch noch ganz spannend ist, was auch zum Pietismus gehört, ist dieses quasi Tagebuch führen oder aufschreiben, dieses Selbstreflektieren. Und das ist ja auch später in ihrer Arbeitsweise total wichtig, dieses ihre Beobachtungen aufschreiben und dokumentieren und das ihren Auftraggebern vorlegen. Ja, klar. Und in der Zeit ist auch durch den Pietismus angeblich das Genre Biografie total groß geworden, weil eben das auch dazu gehörte, dass man so viel über sich schrieb und das Material schon da hatte, um eine Autobiografie zu veröffentlichen.
Ja, aber ich denke, also nichtsdestotrotz wird ihr bewusst gewesen sein, dass sie als unabhängige Frau überhaupt nicht mal den Ansatz einer Chance hat, Astronomie zu betreiben und ja, als Astronomin tätig zu sein. Deswegen wird das sicherlich auch ein strategischer Zug gewesen sein, diese Heirat, oder zumindest ein absoluter Pluspunkt, dass sie wusste, sie kann dann durch ihren Mann, der Astronom ist, auch weiter diese Studien verfolgen.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
In den folgenden Jahren, also in den 1690ern, kriegt das Paar dann 6 gemeinsame Kinder und Maria Winkelmann-Kirch, nenne ich sie jetzt mal, leistet viele eigenständige Beiträge zur Astronomie. Also sie fertigt Beobachtungen an von Polarlichtern. Sie hat zu Sonnenflecken geforscht und zu Planeten. Und sie hat auch Berechnungen für Kalender angestellt. Und das fand ich besonders spannend. Und wir haben uns nochmal ganz genau angeguckt, wie diese Kalender eigentlich aussahen und funktioniert haben. Weil wenn man heute an Kalender denkt, dann denkt man halt irgendwie an, weiß ich nicht, Hundekalender oder so, wo halt einfach alle Wochentage drinstehen und ein schönes Bild oder ein Witz oder so. Aber ich finde es total spannend, wie diese Kalender damals aufgebaut waren.
Voll. Also ich dachte ihm auch, hä, was muss man da rechnen? Du schreibst 1. Januar bis irgendwie 31. Januar, ist doch alles klar. Also genau. Das ist jetzt nicht das mathematische Wunderwerk, Maria, was hast du gemacht? Nee, aber so ist es ja gar nicht. Also das war quasi so ein bisschen gefühlt Wikipedia für die Hosentasche, was sie da erstellt haben. Da war wirklich viel Wissen drin. Und was auch spannend ist mit der Kalendermacherei, es ging ja nicht nur darum, quasi die Monate und die Wochentage aufzuschreiben, sondern es wurden Rubriken mit Zusatztexten und Zeichnungen und Anhängen erstellt. Das heißt, man musste auch ein bisschen künstlerisch fähig sein. Man musste das Ganze vertreiben über Verleger, die größtenteils auch in anderen Städten saßen. Das heißt, man hatte so ein, also es war ein Rundumschlag. Es reichte eben nicht nur, ein Teleskop zu haben und Mathe zu können, sondern man musste wirklich auf ganz vielen Gebieten, ja, talentiert und gelehrt sein. Und ich habe erstmal geschaut, was gab es denn überhaupt für Kalender und habe da ein paar wirklich skurrile Sachen gefunden. Also erstmal gab es den Schreibkalender, wo man halt Sachen notieren konnte zusätzlich zu den Monaten. Es gab Gesprächskalender, wo man eben Notizen zu Gesprächen, die man mit FreundInnen zum Beispiel hatte, aufführen konnte. Es gab Tugend- und Lasterkalender, Wunderkalender, Kriegskalender, Arzneikalender, Haus- und Kräuterkalender oder was ich auch gefunden habe, zum Beispiel den wahrhaftigen Himmelsboten oder den astronomischen Wahrsagerkalender, welcher anzeigt die sichtbaren und unsichtbaren natürlichen Wunder und merkwürdigen Himmelsbegebenheiten. Aha! Und da sind wir bei den Himmelsbegebenheiten.
Ja, und?
Dann, naja, ich wäre ja nicht die Deep Dive Maus, wenn ich mich dann aber nicht mal in so eine schöne Kopie eines Kalenders von 1700 richtig reingestürzt hätte. Und zwar geht es los. Es gibt quasi zum Anfang dieses Kalenders erstmal eine Legende mit super vielen Symbolen. Und dann folgen für jeden Monat eine Doppelseite, wo einerseits alle Tage quasi draufstehen und dann Infos zu den heiligen Tagen, die an den jeweiligen Wochentagen gefeiert werden. Sonnenauf- und Untergangszeit, Taglänge, Luftqualität, Wetter. Da gab es teilweise Gedanken für jede Woche, wie so einen kleinen Kalenderspruch. Wundererzählungen, da waren Sachen drin wie sonderliche Wetterereignisse oder irgendein gehängter Dieb, der letztes Jahr wieder auferstanden ist, weil er doch noch nicht ganz tot war. Ein versunkenes Schiff, das im Hafen gefunden wurde, mit ganz vielen Goldtalern drin. Das waren so diese Wundersachen, die erzählt wurden. Dann gab es eine Notizspalte, wo man sich eben für jeden Tag auch selber Notizen machen konnte. Und ganz hinten waren in dem Kalender noch Pflanzanleitungen, Infos zu Mondfinsternissen, Krankheiten und Seuchen, die auftreten könnten in dem Jahr, zu Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, zu Kriegen und ja, genauem Wettervorhersagen. Und das Geilste war aber wirklich am Anfang diese Legende. Also was da alles an Symbolen drin sind, die das aussagen über den jeweiligen Tag. Da findest du dann für den jeweiligen Wochentag Symbole, die dir zum Beispiel sagen, wie der Mondstand ist. Erstmal noch, okay, easy. Was für eine Art des Aderlasses an dem Tag richtig ist. Also zum Beispiel mittelmäßig oder nur baden und schröpfen.
Okay.
Dann Symbol für gute Tage, um auszusehen. Symbole für die einzelnen Tageszeiten. Für Tage, an denen Arzneien und Purgieren, also Abführmittel nehmen, gut sind. Tage, an denen man gut seine Kinder entwöhnen kann, wann man gut Holz fällen kann, Haare schneiden, wann ein böser und unglücklicher Tag ist, auch wann ein guter Tag für die Zusammenkunft ist, also S-E-X. Und es gab auch Symbole, aber ich konnte wirklich nicht nachvollziehen, was das heißt für Drachenschwanz und Drachenhaupt. Ich konnte nicht rausfinden, was damit gemeint ist.
Okay, aber es war im Prinzip wie so ein Smartphone des 17/18. Jahrhunderts. Also du hast quasi all deine Apps, die dir gesagt haben, was kannst du heute gut machen, ne? Perioden-App, Horoskop-App, Namenstage habe ich gesehen, waren darin auch verzeichnet. Mhm. Also oder Kalender-App. Also es war quasi alles in diesen Kalendern drin. Und wenn du so einen Teil zu Hause hattest, dann konntest du dein ganzes Leben damit managen.
Genau. Und was nochmal, jetzt stellt sich immer noch so gerade, glaube ich, ein bisschen die Frage, ja, was musste Maria denn jetzt eigentlich berechnen? Weil irgendwie war ein guter Tag zum Haare schneiden ist, das sagen eher nicht die Sterne. Aber es wurden zum Beispiel den einzelnen Planeten Eigenschaften zugeordnet. Also zum Beispiel Mars war ja der römische Kriegsgott. Das heißt, Monate, in denen man den Mars am Himmel sehen konnte, zum Beispiel waren Monate, in denen vielleicht ein Krieg ausbricht. Oder die Venus wurde als warm und heiß, glaube ich, zugeordnet. Das heißt, wenn die Venus am Himmel ist, vielleicht eher im Sommer, dann sind warme und heiße Tage. Das heißt, man musste quasi berechnen, welcher Planet ist wann zu sehen oder welche Himmelsereignisse und was sagen die aus Erfahrung aus oder anhand dieser Eigenschaften, die man ihnen zugeschrieben hat.
Okay. Genau, ja, cool. Also eine herausfordernde Tätigkeit, die die beiden da zusammen betrieben haben.
Absolut. Und wo wir gerade beim Kalender sind, kommen wir auch zu einer Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Und ich muss zugeben, ihr habt es ja gerade gehört, Julia hat die Idee quasi schon gebracht. Also eigentlich ist die Idee hundertprozentig von Julia. Aber ich möchte den Kalender weiterentwickeln, beziehungsweise auf heutige Erfordernisse, vielleicht durch KI auch, anpassen lassen. Ich hätte auch gern so einen Kalender, der mir alles sagt. Ich bin extrem schusselig und ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Und dieser Kalender sagt mir zum Beispiel, wann ich zum Friseur gehen soll. Finde ich schon mal gut. Es gibt aber noch Sachen, wo ich auch eine Entscheidung für brauche, die man ja vielleicht aus den Sternen oder den Planeten ableiten kann.
Zum Beispiel,
was ich, obwohl ich jetzt schon seit einigen Jahren eine erwachsene Frau bin, immer noch nicht hinbekomme, ist, wenn ich den Wetterbericht sehe, zu wissen, was ich anziehen soll. Brauche ich Handschuhe? Brauche ich einen Regenschirm? Brauche ich eine Sonnenbrille? Brauche ich ein langes T-Shirt unterm Pulli oder reicht ein Top? Das kann ich einfach nicht, ich weiß nicht, das kriegt mein Hirn nicht hin. Das hätte ich gerne, dass der Kalender mir sagt, heute 16 Grad, leichter Nieselregen, zieh's mal lieber ein Unterhemd an, so wie meine Mutter mir früher gesagt hat. Mhm. Also das hätte ich zum Beispiel gerne. Dann möchte ich auch gerne, dass die KI mir quasi meinen persönlichen Zyklus damit reinrechnet und mir auf Grundlage des Zyklus zum Beispiel auch einen Ernährungskalender macht. Mhm. Also das finde ich gut, dass dann jeden Tag schon drin steht, heute machen wir richtig viel Proteine, du bist in der lutealen Phase, da kenne ich gar nicht aus, aber das soll der Kalender mir dann sagen. Mhm. Was ich auch noch wichtig fände, wäre zum Beispiel, dass der Kalender mir sagt an dem jeweiligen Tag, wo wahrscheinlich mein Handy oder mein Portemonnaie oder mein Schlüssel liegt, mhm, weil die vergesse ich andauernd. Also wenn es ein Arbeitstag ist und ich im Büro bin zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass mein Schlüssel, mein Büroschlüssel unter meiner Tastatur liegt, mhm, weil in der Regel schiebe ich die Tastatur über den Schlüssel und finde ihn dann nicht. Mhm. Also das so, vielleicht ist es so eine Mischung aus diesem Kalender der frühen Neuzeit und ChatGPT auf mich persönlich bezogen. Das hätte ich gern.
Okay, ja, sehr valider Punkt. Würde ich vielleicht auch mal austesten, diese App. Allerdings wäre es wahrscheinlich datenschutzrechtlich auch ultra schwierig. Also wenn die halt wirklich alles über dich weiß, an welchem Punkt, also du in deinem Zyklus bist, ist das eine, aber dann halt auch, die weiß ja ganz genau, wo du bist, wenn sie dir sagt irgendwie, bitte Schal und Mütze anziehen, die weiß, was du gestern gegessen hast, morgen essen wirst und welche Allergien du hast, also es ist halt wirklich, du machst dich dadurch zum gläsernen Menschen.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen das sehr viele einzelne Apps auf meinem Handy gerade auch schon. Man müsste einfach nur diese ganzen einzelnen Wissen zusammenfügen und hätte all die Daten, die man braucht, wahrscheinlich. Mm. Hast du noch irgendwas, was du im Kalender bräuchtest, um besser funktionieren zu können?
Nein, ich bin perfekt. Aber ich habe auch eine Idee, die hundertprozentig von mir ist. Gerade weil ich so gut funktioniere.
Oh mein Gott.
Also, denk doch mal zurück an die 90er. Stell dir vor, Großereignis, Sonnenfinsternis.
Ach so, ich dachte jetzt Blümchenkonzert oder sowas in meinem Kopf. Aber okay.
Ja, also da hat man vielleicht auch ein ähnliches Accessoire aufgehabt, nämlich diese Sonnenfinsternisbrille. Mhm. Wir kennen das alle noch von irgendwelchen Fotos eben aus den 90ern, wie wir da alle stehen mit diesen bekloppten Brillen und in den Himmel gucken. Also zumindest für mich hat sich das so richtig eingeprägt, wie man da irgendwie auf dem Autodach sitzt und in den Himmel starrt.
Waren das so Pappbrillen mit so einer Folie drin?
Genau. Das sind so Pappbrillen, die du knicken kannst und dann ja damit eben längere Zeit in die Sonne schauen kannst, wenn du nicht Donald Trump bist, der sehr lange ohne diese Brille in die Sonne geguckt hat und damit Schlagzeilen gemacht hat.
Naja, meine Eltern waren zu geizig, so eine zu kaufen, für die es gab. Deswegen, sie haben irgendwo gelesen, man kann so durch den Rand von einer CD gucken. Deswegen haben wir durch den Rand von einer CD geguckt. Oh mein Aber Gott. Bisher geht es meinen Augen ganz gut.
Okay, und denen deiner Eltern auch?
Ja, dem Alter entsprechend schon, glaube ich.
Okay. Ja, also vielleicht war es auch ein Fashion-Statement von deinen Eltern. Denn was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich finde, dass diese Brillen absolut bekloppt aussehen. Und dafür, dass man dann vielleicht so eine Brille doch noch mal häufiger braucht im Leben, also jetzt nicht dauernd, aber ich finde, da könnte man einfach noch mehr machen. Und das ist jetzt eben auch meine Idee. Denn man möchte nicht dämlich aussehen, man wird zu 100% fotografiert, wenn man diese Brille aufhat, weil das halt ein Ereignis ist, ne? So eine Sonnenfinsternis passiert nicht so oft. Und wenn du schon weißt, ja okay, das wird jetzt für die Ewigkeit festgehalten, dann willst du ja auch irgendwie ein Statement setzen. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für so 3D-Brillen im Kino zum Beispiel. Ja. Die sind unbequem, die sind super hässlich, die sind schwer zu managen mit deiner normalen Brille, wenn du eine hast. Und deswegen ist es hier ein Aufruf an die Optiker und Optikerinnen unserer Zeit. Habt Seid kreativ. Denkt euch doch mal was aus. Also vielleicht dann auch pro Nachhaltigkeit, dass man diese Dinger nicht wegschmeißt, so wie diese einmal 3D-Brillen oder diese Sonnenfinsternis-Brillen aus Pappe, sondern dass man die halt aufbewahrt. Das ist dann halt so die Special-Brille.
Also ich habe spontan zwei Ideen, um die Sonnenfinsternisbrille aufzuwerten. Das eine wäre einfach bedazzeln, weil das ist geil, also kleine Glitzersteinchen draufkleben.
Mhm.
Dann kannst du die auch im Club gut nochmal anziehen oder so, klar.
Ja, dass es halt wirklich so ein modisches Accessoire wird.
Ja, oder zum Taylor Swift-Konzert. Ich glaube, da kommst du mit so Glitzersteinchen in der Brille auch gut an. Sie scheint ja auch wie ein Komet.
Aber wenn du halt durch so eine Sonnenfinsternisbrille guckst, ist ja komplett dunkel.
Ach so, ja, das ist dann fürs Taylor Swift-Konzert wahrscheinlich nicht so gut, ne?
Also kommt okay. Drauf an, warum man da ist. Aber
nee, oder das andere wäre, dass man vielleicht so Gleitsichtbrillen einfach aufwertet und noch so ein Sonnenfinsternisfenster reinmacht, dass du, weißt du, wenn du nach unten guckst, kannst du ja besser lesen. Und wenn du dann nach oben durch die Brille guckst, dann kannst du die Sonne besser angucken.
Zum Beispiel. Ja, sowas. Also einfach, dass man sagt, dass wir machen das jetzt nicht so wischiwaschi. Noch ein paar Planeten auf die Seite gedruckt und so. Also ich habe das genau vor Augen, dieses kastenförmige Etwas, was so auch total wehtut auf dem Nasenhöcker, weil das da so reinschneidet.
Ich meiner CD kann davon leider nicht berichten, wie sich das anfühlt, so eine Brille zu tragen.
Ja, also ich stelle mir euch auch vor, wie ihr so bei so zwei CDs.
Wir hatten nur eine CD, glaube ich, die wir uns auch geteilt haben. Oh mein Gott, das klingt, als wäre ich irgendwo.
Ja, okay.
In so einem Trailerpark aufgewachsen.
Vor allem, dass ihr nur eine CD hattet.
Wir haben uns zu 10 eine CD geteilt. Wir hatten damals gar nichts.
Gut, dann gilt meine Idee, die hundertprozentig von mir ist, nicht für dich, sondern für den Rest der Welt.
Ich kann ja meine CD bedazzeln.
Gut. Zurück zu den Winkelmann-Kirchs. 1700 ziehen die beiden nach Berlin um. Und Gottfried Kirch wird an der Preußischen Akademie der Wissenschaften angestellt, was ziemlich cool ist, denn ich erzähle mal einen kleinen Schwenk zur Preußischen Akademie der Wissenschaften. Also die wird als kurfürstlich-brandenburgische Sozietät der Wissenschaften vom brandenburgischen Kurfürsten, das ist zu der Zeit Friedrich III., in Berlin gegründet. Und zwar nämlich auch im Jahr 1700. Also die ist ganz frisch gegründet und sie entschließen sich, Gottfried Kirch dort anzustellen. Und im Unterschied zu berühmten anderen großen Akademien wird diese Preußische Akademie der Wissenschaften bis ins Jahr 1809 nicht aus der Staatskasse finanziert, sondern die müssen ja ihren finanziellen Unterhalt selbst mehr oder weniger bestreiten. Also die sind quasi privat. Und dazu hatten sie eine ziemlich coole Idee. Und zwar haben sie ein Monopol auf die Herstellung und den Verkauf von Kalendern im Kurfürstentum Brandenburg benutzt. Das nennt sich auch das Kalenderedikt von 1700. Also die hatten quasi das Privileg auf die Herausgabe und die Kontrolle von Kalendern in allen Landen des brandenburgischen Kurfürsten. Das heißt, sie verkaufen Kalender, die erheben Kalendersteuer, das gab es auch noch. Und mit den Einnahmen aus diesem Monopol wurden dann eben die Astronomen und die Mitglieder der Berliner Akademie der Wissenschaften bezahlt. Was ich auch noch ganz spannend finde an der Akademie ist, dass zum Beispiel die Royal Society in London oder die Académie des Sciences in Paris, die haben sich auf bestimmte Wissenschaftsgebiete beschränkt. Und die Preußische Akademie der Wissenschaften, die haben von Anfang an Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften zusammen gedacht. Also das war ein Novum, wie man so schön sagt, eine Neuigkeit. Und das fand ich auch ganz spannend, dass man nicht diese strikte Trennung vornimmt. Friedrich III. Hat dann auch eine Sternwarte, ein Observatorium bauen lassen. Das wurde dann viele Jahre später, 1711, eingeweiht. Und mit der Unterstützung seiner Frau hat Gottfried Kirch dann den ersten Kalender einer großen Serie mit dem Titel Kurbrandenburgischer verbesserter Kalender auf das Jahr Christi 1701 entworfen. Und damit hat dieses ganze Monopol dann angefangen und der hat sich eben großer Beliebtheit erfreut.
Ich finde es halt sehr geil zu sagen, ich gründe jetzt hier eigentlich die dritte Akademie in Europa. Leute, hier wird richtig geil geforscht. Ich mache Berlin zum Wissenschaftsstandort. Aber die Räume, die ihr braucht, das Equipment, das kriegt ihr erst in ein paar Jahren, wenn wir es gebaut haben. Also sorry, Leute, die 11 Jahre müsst ihr jetzt erstmal irgendwie hinkommen.
Ja, also
fand
wie
ich halt schon ganz geil.
Wie war das denn dann? Also dann haben Gottfried und Maria die waren da, also Gottfried war da angestellt, aber die haben dann trotzdem zu Hause geforscht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich mache jetzt einen kleinen großen Rundumschlag, weil da halt voll viel auch dranhängt zur Wissenschaftsgeschichte. Also wir haben ja schon erzählt, dass das eigentlich auch diese Kalendermacherei zum Beispiel auch von Laien gemacht wurden, die nebenbei noch einen anderen Job hatten. Gottfried Kirch hat sich auch in Briefen darüber beschwert, über das ganze Schindluder, was mit der Kalendermacherei betrieben wird. Also manche haben Kalender einfach vom Vorjahr komplett kopiert.
Das geht ja gar nicht.
Das stimmt ja alles überhaupt nicht mehr mit den ganzen Vorhersagen und so. Also das war halt dann ein bisschen schnell gemachtes Geld, ohne wirklich diese Berechnungen dahinter. Und jetzt kommt eben die Akademie ins Spiel. Die sagt, wir machen das Monopol auf die Kalendererstellung. Das heißt, für super viele Leute, die das gemacht haben, bricht erstmal Job quasi weg oder die haben nicht mehr die Möglichkeit, zumindest in dieser Region Kalender zu veröffentlichen. Und vorher ist es eben im Haushalt passiert und jetzt passiert das an der Akademie, an der Institution, die auch Frauen keinen Zugang gewährt. Also vorher im Haushalt gab es die Möglichkeit, dass alle mitarbeiten konnten. An den Akademien sind Frauen quasi verboten. Also das wurde auch in Gremiensitzungen immer wieder gesagt. Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen, aber da muss man sich krass in diese Zeit reindenken, weil das war halt so, die Akademie sollte die Ehre des Königs, der sie gegründet hat, halt wiedergeben und vertreten und ihn repräsentieren. Und das kann halt eine Frau nicht, weil der König ist ja auch keine Frau so ungefähr. Also damit wird es immer wieder argumentiert.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
Jetzt haben wir aber diese Sondersituation, dass die Gegebenheiten, die Gottfried Kirch bräuchte, um als offizieller Astronom der Akademie arbeiten zu können, einfach noch nicht gegeben waren. Also er hatte kein Equipment, die Sternwarte war noch nicht gebaut. Das heißt, er hat erstmal so weitergearbeitet, wie er eigentlich Jahre vorher schon mit seiner Frau und seiner Familie gearbeitet hat, nämlich von zu Hause. Die Winkelmann-Kirchs hatten kein Observatorium zu Hause. Die haben aus dem Fenster geguckt, die haben vom Hof, vom Garten geguckt oder bei befreundeten Patronen sozusagen, also wohlhabenderen Leuten, die eine private Sternwarte hatten, die genutzt und dort Beobachtungen angestellt. Und es gibt einen ganz coolen Artikel darüber, wie diese Arbeitsteilung im Haushalt war. Das kann man nämlich aus diesen Observationstagebüchern, die geschrieben wurden, die auch schreiben mussten, die musste Gottfried am Ende des Jahres immer bei der Akademie vorlegen, kann man nachvollziehen, wie die Zusammenarbeit stattgefunden hat. Und zwar haben sowohl Maria als auch Gottfried diese Observationen getätigt, also die waren eigentlich gleichwertig in den Inhalten ihrer Arbeit und die Kinder wurden immer mit einbezogen, weil viele dieser Arbeiten auch gar nicht alleine gemacht werden konnten. Also man hatte große Fernrohre, durch die man geschaut hat, dafür brauchte man beide Hände, die zu bedienen. Es war wichtig, wenn man eine Entdeckung gemacht hat, dass man die genaue Uhrzeit notiert hat. Wenn du gerade mit dem Gerät zugegangen bist, geht das natürlich nicht. Und da ist dann beschrieben, dass dann einer quasi immer oder eine in die Stube zur Pendeluhr rennen musste und dann hat die Person durch Klopfzeichen an den Wänden die Uhrzeit durchgeklopft und dann stand quasi eine andere Person an diesem Schreibbuch und hat die Uhrzeit aufgeschrieben und aufgeschrieben, was die Person, die gerade durchs Fernrohr geguckt hat, quasi sieht, um das festzuhalten. Das heißt, es war Teamwork und das hätte alleine gar nicht funktioniert. Und es gab eben auch keine Spezialisierung der Aufgaben. Also alle Familienmitglieder haben alle Aufgaben gelernt, sodass man eben, wenn mal jemand krank war, was bei Gottfried dann tatsächlich auch im hohen Alter öfter passierte, die anderen Familienmitglieder das auffangen konnten.
Wie sieht es denn aus mit den Publikationen? Also die Forschungsergebnisse, die dann wirklich auch öffentlich gemacht wurden, wurde das dann auch da drin erwähnt, dass die Tochter irgendwie was aufgeschrieben hat und der Sohn das und das beobachtet oder zum Beispiel eben Maria Winkelmann gleichberechtigt beteiligt gewesen ist?
Es gibt auf jeden Fall Publikationen von ihr selber. Ich habe mir eine genauer angeschaut, die ist von 1712 und zwar heißt es Vorbereitung zur großen Opposition oder merkwürdige Himmelsgestalt im 1712. Jahre. Das ist eben unter ihrem Namen erschienen und in der Einleitung rechtfertigt sie sogar, dass sie als Frau genauso qualifiziert ist wie ein Mann, etwas zu publizieren. Weil sie, und da kommt auch wieder der Pietismus ins Spiel, eben sagt, dass es in der Bibel schon heißt, als quasi die Fähigkeit zur Prophezeiung verteilt wird, dass es auf alle Menschen, also verteilt wird und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Also in der Bibel steht schon, auch Frauen können eben solche Mitteilungen machen. Und deswegen ist es erstmal von ihrer Seite aus gar kein Problem. Wenn es jetzt aber zu den offiziellen Publikationen über die Akademie kommt, da hast du bestimmt ein bisschen was rausgefunden, oder?
Ja, also ein sehr gutes Beispiel ist die Entdeckung eines Kometen, nämlich der Komet C1702H1, der im Jahr 1702 entdeckt wurde, und zwar von Maria Winkelmann. Und dieser Komet wird auch Kirchscher Komet genannt, allerdings natürlich nicht nach Maria Winkelmann-Kirch, sondern nach ihrem Mann, Gottfried Kirch. Und diese Entdeckung des Kometen, die ist über die Preußische Akademie publiziert worden, und zwar unter dem Namen ihres Mannes. Und das hat natürlich unter anderem den Grund, wie du schon sagst, Frauen waren nicht akzeptiert an der Akademie. Und wenn du da eben angestellt bist als Gottfried Kirch und da publizierst, dann machst du das natürlich unter deinem Namen. Gottfried Kirch hat in seinem Todesjahr in einer akademischen Schrift zwar im Nachhinein darauf hingewiesen, welche Leistungen seine Frau erbracht hat und dass sie die eigentliche Entdeckerin dieses Kometen gewesen ist. Also das schreibt er ganz explizit, dass er geschlafen hat und sie da diese Aufzeichnung gemacht hat und er sich sogar wundert, dass er diesen Kometen vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist eben auch der Casus Knactus in dieser Folge, dass im Prinzip die heutige Copycat, wenn man so will, eine ganze Institution ist oder eben diese Akademie ist, weil sie aktiv verhindert, dass Frauen ihre Forschungsergebnisse unter ihrem Namen publizieren können.
Voll, und das ist ja bei ganz vielen Folgen, die wir gemacht haben, der Fall gewesen. Also da hatten wir klare Copycats sozusagen, also klare Diebe, die aber immer davon profitiert haben, dass sie in einer gesellschaftlichen Struktur leben, nämlich im Patriarchat, wo es Männern leicht gemacht wird, von Frauen zu klauen.
Und es gibt noch einen weiteren Bösewicht in unserer heutigen Folge, der sogar heutzutage noch agiert. Und ich würde sagen, das ist eine super Überleitung für unsere Kategorie Credit More Like Shredded.
Credit More Like Shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Und zwar wollte ich ein bisschen was über einen veränderlichen Stern herausfinden, denn Maria Winkelmann hat auch so Beobachtungen angestellt zum veränderlichen Stern. Mira Ceti heißt er. Also das ist ein Stern, der starke Helligkeitsschwankungen hat, weil dieser Stern immer periodisch expandiert und kontrahiert. Und dadurch kühlt er immer wieder ab und erwärmt sich wieder und dadurch ist er eben mal heller und mal dunkler, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht. Und das war der erste entdeckte veränderliche Stern, dessen Helligkeit zyklisch so stark geschwankt hat. Und Maria Winkelmann war die erste, die diese Schwankungen über einen langen Zeitraum systematisch verfolgt hat und, wie du schon gesagt hast, immer aufgeschrieben hat, was passiert ist quasi, das tagebuchartig aufgeschrieben hat. So, und ich wollte dazu noch mehr herausfinden und deswegen habe ich eine KI befragt, nämlich ChatGPT. Und ChatGPT hat mir gesagt, Maria Winkelmann hat nichts zu tun mit Mira Ceti. Und dann dachte ich, da habe ich aber andere Infos. Und dann habe ich, ja, wie man das eben so macht, also das kommt ja häufiger mal vor, dass ChatGPT einen so ein bisschen aufs Glatteis führt, dann habe ich eben nochmal gesagt, bist du sicher? Und dann
wow, bist du wirklich sicher? Denk nochmal richtig scharf drüber nach,
ja, ich habe es lieb gemacht, ne? Ich hätte es auch einfach sagen können, das ist Quatsch oder das stimmt nicht. Aber ich habe gefragt, bist du sicher? Und dann hat die KI eben rausgerückt mit den wirklichen Infos und gesagt, oh, da habe ich mich getäuscht. Und
aber hast du nur gefragt, bist du sicher oder hast du sie namentlich erwähnt? Also hast du sie darauf hingeleitet, dass du die Connection mit...
Na, ich habe ja von Anfang an gefragt, was hatte Maria Winkelmann mit Mira Ceti zu tun?
Okay.
Und dann hat die KI gesagt, nichts.
Okay.
Es gibt keine Aufzeichnungen, die einen Zusammenhang darstellen.
Okay.
Und dann, ja, erst auf Nachfrage hat die KI mir dann eben mitgeteilt, so. Und es war eben, es gibt natürlich ganz eindeutige Beweise, dass Maria Winkelmann zu Mira Ceti publiziert hat und sehr lange diese Aufzeichnungen geführt hat und so. Und deswegen ist mein Punkt für Credit More Like Shredded heute, wie sehr die KI uns, ja, also die, natürlich, das ist klar, die speist sich aus den Informationen, die sie online findet. Aber sie kann uns eben auch ganz schön aufs Glatteis führen. Und wir haben ja auch schon mal über den Matilda-Effekt gesprochen, also so die systematische Vernachlässigung von Frauen in der Wissenschaft oder die vernachlässigte Anerkennung von Frauen in der Wissenschaft. Und da ist mir nochmal stärker aufgefallen, wie sehr dann so dieser falsche Informationsfluss aufeinander aufbaut. Also ich will jetzt gar nicht sagen, shred all KIs, aber also das ist ja, du hinterfragst ja auch nicht unbedingt alles. Oder wenn dir eine Info gegeben wird, nur wenn du ganz sicher weißt, so wie ich in diesem Fall, dass das nicht stimmt, würdest du nochmal nachfragen, ja. Bist du sicher und so. Und das fand ich schon ganz schön sad irgendwie, dass dieser Bias so weitergetragen wird.
Voll. Es ist auch, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel mit irgendwie ChatGPT oder KIs gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, hat es mich traurig gemacht, ehrlich gesagt. Weil einfach nur klar wird, die KI arbeitet ja einfach mit dem, was sie im Internet findet und zieht eine Querbilanz. Und das zeigt einfach nur, wie viel Scheiße im Internet steht, beziehungsweise wie undifferenziert das oft ist, wie in dem Fall. Und ich hatte zum Beispiel mal für die Arbeit einen Text geschrieben über ein Gebäude. Das ist halt so ein, ich versuch's kurz zu halten, das ist ein Versuchspavillon für Schulbau in den 1920ern, wo es darum ging, eine Gemeinschaftsschule für Jungen und Mädchen, was nicht Standard war, und so einen perfekten Klassenraum, den man auf verschiedene Arten möblieren kann und wo man drin und draußen Unterricht machen kann. Und ich habe wirklich einen Text geschrieben, der auch ganz klar gemacht hat, das war für Jungen und Mädchen, also total die Neuheit, dass man diese gemischte Schule denkt und dass da so ein sozialer Ansatz hinter war. Und der Text wurde dann von einer Kollegin über so eine KI gekürzt und es wurde halt dann immer nur Schüler draus gemacht. Und eigentlich alles, was diese Besonderheit dieser, dass da quasi Kinder aller Geschlechter zusammen unterrichtet wurden, das hat er einfach komplett rausgelöscht. Also es führt dann auch dadurch, dass so vieles immer vereinfacht wird und gefühlt in so Schlagzeilen auch so ein bisschen übersetzt wird, fallen dann halt so wichtige Infos raus. Oder das ist jetzt vielleicht auch eher eine Frage von gegenderter Sprache. Aber es gab doch auch diesen Fall bei LinkedIn, dass sie diese Fähigkeit hatten, mit KI konntest du irgendein Bild hochladen und dann wurde das zu einem Bewerbungsfoto gemacht. Also dann wurde dir so ein Blazer gemacht und die irgendwie, du solltest professioneller aussehen vom einfarbigen Hintergrund. Und das basierte auch auf KI und das hat dann bei schwarzen Frauen denen halt einfach so richtig sexy Kleidung und sowas angezogen, weil ich weiß nicht, ob, also irgendwo muss die KI diese Info hergehabt haben, dass der Großteil von professionellen, in Anführungszeichen, Fotos von schwarzen Frauen halt in einem sexy Kontext passiert. Mhm. Und es ist halt immer wieder so, es ist cool, dass wir dieses Mittel haben, das uns super viel helfen könnte, aber solange es nur mit dem Bias unserer Menschheit arbeitet, funktioniert das nicht, weil dann einfach nur Unterschiede noch mehr verstärkt werden.
Absolut, absolut.
Also shredden wir einfach KI jetzt? Oder die ja, Menschheit? Why not? Wer ist schuld?
Ja, stimmt eigentlich. Die Leute, die halt die KI füttern, ne? Also das ist, da muss man ja aktiv gegenarbeiten, dass eben auch solche Falschinformationen, die es online gibt, dann nicht einfach aufbereitet werden und wieder falsch weitergegeben werden.
Boah, krasse Aufgabe.
Gottfried Kirch wird dann auch zum offiziellen Astronomen der Berliner Sternwarte und so verlagern sich dann quasi die ganzen Beobachtungen vom Dachboden des Familienhauses in eine öffentliche Einrichtung, was natürlich den Arbeitsbereich von Maria Winkelmann auch nochmal extrem einschränkt, weil sie eben nicht mit zu dieser Berliner Sternwarte kommen kann und dort arbeiten kann, sondern sie publiziert weiter, wie gehabt, aber eben von zu Hause aus und nicht offiziell. Also sie veröffentlicht auch in dieser Zeit Schriften, 1707 zum Beispiel über die Aurora Borealis oder auch Nordlichter. Und zwei Jahre später über die Konjunktion der Sonne mit Saturn und Venus. Und generell, als Gottfried Kirch immer kränker und schwächer wird, publiziert sie weiter auch unter seinem Namen.
Und Name ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise das bezieht sich auf die Fälle, wo sie unter ihrem Namen publizieren konnte. Da ist mir nämlich was ganz Seltsames aufgefallen, was ich vorher so noch nie gelesen hatte. Und zwar publiziert sie als Maria Margareta Winkelmannen Kirchnerin. Und ich weiß, hä, die heißt doch Winkelmann Kirch? Wo kommt das jetzt her? Aber das war ein ganz übliches Phänomen in der Schriftsprache, das es heute einfach nicht mehr gibt. Und zwar seit dem Mittelalter bis ins 19. und 20. Jahrhundert war es üblich, dass man quasi den Familiennamen, den man ja vom Vater bekommen hat, als Tochter hinten mit einer In beugt sozusagen. Es nennt sich die onymische Movierung. Mhm. Und auch, also man behält den Nachnamen, den Familiennamen und nimmt den Namen des Mannes an und kriegt aber hinten auch das In dran, damit quasi auch verständlich ist, zu wem du gehörst. Also sie war die Winkelmannin von ihrem Vater Winkelmann und Kirchnerin von Kirch. Und ja, gibt's heute nicht mehr, ist wohl quasi ausgestorben, sag ich mal, mit der dem zunehmenden Eintritt der Frau ins Berufsleben.
Wobei
was sie ja eigentlich ist.
Es gibt ja schon noch so ähnliche Fälle, dass, also jetzt gerade so bei den slawischen Sprachen, glaube ich, dass zum Beispiel der Nachname mit einem A dann, also dass das quasi angepasst wird ans Geschlecht. Und da übernimmst du ja auch immer den Namen des Vaters mit einem A dann hinten dran und so. Also sowas Ähnliches gibt es schon noch.
Oder im Isländischen mit Dottir zum Beispiel, das ist immer die Tochter und so.
Genau, die Tochter von Hans, die Tochter von Max und so, stimmt, genau. Genau.
Aber da ist halt immer auf den... Da ist es zumindest dann auf den Vornamen ja eigentlich immer dann mit Tochter oder Sohn. Und hier ist es halt ja eigentlich der Nachname, der ja ursprünglich aus einer Berufsbezeichnung auch kommt.
Ja, spannend.
Ja.
So, zurück zu Gottfried und Maria. Gottfried stirbt 1710 und daraufhin wagt Maria, ich würde sagen, schon einen ziemlich mutigen Schritt, nämlich sie bewirbt sich auf die Nachfolge ihres Mannes an der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin als Astronomin und als Kalendermacherin. Kannst ja mal raten, wie die reagiert haben.
Wahrscheinlich nicht so gut. Ich finde es halt, ist halt ultra ballsy von ihr, ne?
Ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Aber es macht ja auch total Sinn. Sie war mit seiner Arbeit bestens vertraut. Sie hat unter seinem Namen publiziert, also sie konnte alles, was er auch konnte.
Sie war er an dem Zeitpunkt eigentlich schon.
Kann man so sagen, genau. Aber sie hat sich von der Akademie eine heftige Rüge eingehandelt. Es gibt einen internen Schriftwechsel zwischen den Ratsmitgliedern und da wurde sich gegenseitig gewarnt, dass das eben überhaupt nicht geht, also dass das unter keinen Umständen möglich sei, ihr eine offizielle Funktion zu übertragen. Und die haben sich dann auch ziemlich viel Zeit gelassen, diese Entscheidungen zu fällen. Erst 2 Jahre später, also nach einer wirklich sehr langen Beratungszeit, wurde das Gesuch von Maria durch den Exekutivrat aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt. Also man hat das als unziemliche und unzulässige Bewerbung abgetan. Und man hat ihr empfohlen, ich zitiere, sich zu begnügen und von sich aus zurückzutreten. Andernfalls müssen wir endgültig Nein sagen. Also man hat ihr dazu geraten, ja, ihre Bewerbung zurückzuziehen und damit gedroht, ne, dass abzulehnen.
Aber das Krasse ist ja, sie bringen ja wirklich auch kein anderes Argument als das Geschlecht. Sie hat die Arbeit doch gemacht. Es ist doch klar, dass sie dazu fähig ist. Sie hat jahrzehntelange Arbeitserfahrung in diesem Job. Es ist einfach nur, weil sie eine Frau ist.
Ja.
Boah, ey, das macht mich wütend. Da könnte ich im Kreis schreien.
Ah! Wie schreit man im Kreis? Okay, sorry.
So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
Was mir persönlich bei dieser ganzen Geschichte zwischen Maria und der Akademie noch ein bisschen Genugtuung gegeben hat, ist, dass man den ehemaligen Gehilfen Gottfrieds angestellt hat. Also das hat mir noch nicht Genugtuung gebracht, sondern die Tatsache, dass der wohl nicht ohne die Hilfe von Maria klarkam und man sich an der Akademie immer wieder darüber beschwert hat, dass der einfach nicht gut genug gearbeitet hat.
Fantastisch.
Und er Maria auch immer wieder um Rat fragen musste. Mhm. Also der hatte große Wissenslücken. Und ja, ihm wurde vor dem wissenschaftlichen Konzil der Akademie seine unzureichende Observationstätigkeit, wurde ihm angesprochen und da hat er dann auch eine Rüge bekommen.
Oh Mann, Leute.
Tja, hätte man den Job mal der qualifiziertesten Person gegeben, hätte man die Probleme vielleicht nicht gehabt.
Ja, das stimmt. Jobtechnisch geht's aber nahtlos weiter für Maria und auch für ihre, also zwei ihrer Kinder, nämlich ihren Sohn Christfried und ihre älteste Tochter Christine. Die haben bald darauf eine Anstellung bekommen in der Privatsternwarte von Bernhard Friedrich von Krosigk. Und dort haben die drei 2 Jahre lang gearbeitet. Und Maria hat eine Menge Berichte rausgebracht, auch unter ihrem eigenen Namen. Sie hat Kalender erstellt für Nürnberg und für Breslau unter anderem. Also da waren die gut beschäftigt. Dieser von Krosigk ist allerdings 2 Jahre später, 1714, gestorben. Und dann standen sie wieder ohne Job da. Und mit diesem Ereignis nimmt eigentlich der Krieg der Sterne zwischen der Preußischen Akademie der Wissenschaften und Maria Winkelmann seinen dramatischen Lauf.
Denn die Kirchs bekommen wieder einen Fuß in die Tür der Wissenschaften. Und zwar wird Marias Sohn Christfried 1716 zusammen mit einem anderen Astronomen von der Akademie als Observator eingestellt. Das ist ganz spannend. Er wird nicht als Astronom, als königlicher Astronom eingestellt, sondern als Beobachter, weil nämlich ein neuer König in der Zeit quasi an die Macht gekommen ist, Friedrich Wilhelm I., der gar nichts von dieser Förderung der Wissenschaft und Künste seines Vorgängers hielt, sondern vor allem das Militär gefördert hat. Und deswegen gab es einfach kein Geld mehr für einen offiziellen Astronomen und zwei Observatoren waren günstiger.
Ja, der andere Astronom hieß Wagner, das wird gleich auch nochmal wichtig. Christfried jedenfalls hat netterweise seine eigene Mutter zu seiner Assistentin ernannt. Der wusste ja, die kann das schon. Und später haben seine Schwestern Christine und Margarete auch als Assistentin von ihm gearbeitet. Also ja, diese ganze Familie war irgendwie besonders astronomisch engagiert. Leider, und das meine ich auch mit dem Krieg der Sterne, war die Akademie der Wissenschaften ja nicht besonders gut auf Maria Winkelmann zu sprechen und sie wurde wirklich, ich würde schon sagen, schikaniert. Also ihr wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass sie zu viel mit den Besuchenden spricht.
Sie macht Vermittlungsarbeit, geht gar nicht klar.
Genau, also sie wurde ermahnt, sich in den Hintergrund zurückzuziehen und das Reden diesem Wagner und ihrem Sohn zu überlassen. Also sie sollte da auch auf keinen Fall irgendwie die starke Frau oder die Astronomin mimen, sondern das war ungern gesehen, dass sie da ja mit Leuten sich irgendwie unterhält über ihre Forschung. Außerdem wurde sie beschuldigt, ja, sich zu sehr in die Abläufe der Sternwarte einzumischen. Und ja, sie wurde mehrmals ermahnt, sich so wenig wie möglich dort blicken zu lassen, ne? Sehr praktisch als Assistentin auch. Und vor allem nicht bei öffentlichen Anlässen. Also man wollte auf keinen Fall das Bild abgeben, da könnten irgendwie Frauen tätig sein. Ich glaube, also meiner Meinung nach waren bis 1940 keine Frauen an der Akademie zugelassen. Also das erste Mitglied war, soweit ich weiß, Lise Meitner.
Ja.
Und auch das war nur eine außerordentliche Zulassung. Also die war jetzt kein akzeptiertes Mitglied.
Sie war so Ehrendoktor quasi.
Genau, weil die halt
ja gut, die hat halt irgendwie 40 Nobelpreise oder so gehabt. Da muss man vielleicht mal sie zur Soiree, darf sie mal kommen und ein Canapé essen. So.
Genau, genau. Aber das reicht dann auch.
Aber
bitte nicht zu viel sprechen.
Nee.
Ja, und schon ein Jahr später, also 1717, wurde Maria Winkelmann dann auch aus der Sternwarte verbannt.
Das ist so geil. Also nein, das ist voll scheiße, aber dass sie halt, sie muss ja so viel Stress gemacht haben, dass sie gesagt haben, nee, die ist zwar die qualifizierteste von allen, aber raus jetzt.
Ja, genau. Und nicht nur aus der Sternwarte, sondern auch aus der Wohnung auf diesem Gelände der Sternwarte. Also auch dort sollte sie sich nicht mehr blicken lassen. Und man hat ihr empfohlen, sich ein Haus in der Nähe zu suchen, damit Herr Kirch, also ihr Sohn, auch weiterhin an ihrem Tisch essen kann.
Und das ist der Punkt, wo ich zum zweiten Mal in dieser Folge im Kreis schreien will. Ah! Wie dreist!
Ja, absolut. Also das ist eben wirklich eine, also da kann man eigentlich gar nicht mehr von Copycat sprechen, sondern das ist wirklich eine deutliche Verdrängung raus aus dem wissenschaftlichen Betrieb. Und das hat auch eigentlich mehr oder weniger das Ende ihrer astronomischen Karriere dann bestimmt.
Zumindest offiziell quasi. Also ich hatte ja schon erzählt, es brauchte immer mehrere Augen und Hände quasi, um diese Observation überhaupt durchzuführen. Das war zu zweit wahrscheinlich auch gar nicht so easy möglich. Und ich weiß, dass Christfried auf jeden Fall auch mehrfach tadelnd vorgehalten wurde von der Akademie, dass er so viel Hausarbeit in Anführungszeichen, also dass er so viel seiner Arbeit zu Hause erledigt. Christfried hat aber auch die Mitarbeit seiner Schwestern und seiner Mutter nicht erwähnt und auch nicht mehr in diesen Observationstagebüchern, die er ebenfalls zum Jahresende vorlegen musste. Da hat sein Vater, Gottfried, hat halt immer erwähnt, wer hat diese Beobachtung gemacht. Das macht Gottfried nicht mehr.
Christfried,
oh Gott, zu viel Frieden.
Zu viel Gott,
Familie.
Zu viel Christ.
Sorry,
definitiv.
Christfried, also der Sohn, macht es nicht mehr, wahrscheinlich auch verstärkt eben durch diesen Druck durch die Akademie.
Ja.
Aber es ist mittlerweile nachgewiesen durch die Forschung anhand der Art, wie Dinge beschrieben sind, dass die quasi von Beschreibungsmuster eigentlich von Christina oder Margareta sein müssten. Also, dass seine Schwester diese Beobachtungen in seinem Buch geschrieben haben, weil eben zusammengearbeitet wurde. Er hat es aber immer jetzt als seine Arbeit bei der Akademie vorgelegt.
Okay, also noch eine weitere Copycat in diesem Fall. Maria Winkelmann war interessanterweise auch befreundet mit Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz ist vielleicht manchen Hörenden ein Begriff. Es gibt das Leibniz-Institut, es gibt die Leibniz-Universität.
Es gibt den Leibniz-Keks.
Ja, auch den hat er erfunden, nur echt mit 5210 oder wie?
Das war jetzt schon Product Placement.
Es gibt auch andere Kekse, Oreo.
Diese, ja, mit Müsli-Keks. O aus dem Osten, Othello oder so, die sind geil.
Gut, also genau, Leibniz war Philosoph und Präsident der Preußischen Akademie. Und die beiden waren, naja, ich sag mal, locker befreundet. Und dadurch hat Maria Winkelmann auch Zugang zum Preußischen Hof erhalten und bald darauf sogar eine Einladung vom russischen Zar Peter dem Großen. Das war der mit dem Bernsteinzimmer, wie du mir vorhin so, genau, also vielleicht Bernsteinzimmer ist auch mal ein Thema für eine andere Folge. Aber
ja, ja, gut, geklaut wurde es, aber ob da jetzt Sonderfolge Männer, die von Männern klauen?
Männer, die klauen. Nein, aber also genau, Peter, das fand ich ziemlich cool, dass sie eben an den russischen Hof geladen wurde. Sie hat allerdings sich dagegen entschieden und ja, sich dafür entschieden, bei ihren Kindern und vor allem in Berlin zu bleiben. Vielleicht, das ist jetzt allerdings nur eine Mutmaßung, war sie auch zu der Zeit schon schwach oder nicht mehr ganz so willens zu reisen, denn das war 1718 und 1720 ist Maria Winkelmann dann tatsächlich auch schon gestorben. Also vielleicht lag das dann auch am Alter, dass sie gesagt hat, diese Reise und diesen Karriereweg nehme ich jetzt nicht mehr an.
Aber wie alt ist sie geworden? 50, glaube ich.
Genau, oder? 50 Jahre, ja. Was auch, glaube ich, so ein relativ durchschnittliches Alter gewesen ist in der damaligen Zeit. Also ja, war jetzt nicht besonders jung,
wahrscheinlich,
oder?
Ja, für eine Frau, die Kinder bekommen hat, schon. Weil ich meine, als sie Gottfried kennengelernt hat, war er ja schon 60, oder?
Ja.
Also der hat auf jeden Fall länger gemacht.
Ja, der hat länger gemacht.
Ja.
Wie ging das denn dann weiter mit den ganzen astronomisch begabten Kindern?
Dieser ganze Haushalt an kleinen Astronominnen, die hin und her wuseln. Nee, die waren ja alle schon ausgewachsen. Also ich hatte es ja eben schon erwähnt, der Gottfried ist jetzt ab 1707.
Christfried.
Oh, sorry, oh mein Gott. Gott, Christ, das ist ja nicht Jesusfried. Da kann ich alles nicht auseinanderhalten.
Also der Sohn.
Christfried, der Sohn. Vielleicht sage ich nur noch der Sohn. Das macht's einfacher. Also der Sohn wird 1727 offiziell zum alleinigen Astronomen berufen.
Von der Preußischen Akademie.
Genau, er ist nicht mehr nur in Anführungszeichen Observator, sondern er ist jetzt der offizielle Akademieastronom. Und ihm wird ein neuer Gehilfe, ein Kollege zur Verfügung gestellt, weil der Sohn Christfried nämlich im Jahr 1720 es nicht geschafft hat, rechtzeitig seine Kalenderdaten abzugeben quasi. Also
lecker.
Kaum ist die Mutter nicht mehr da, die Maria, kommt er mit den Deadlines
ja,
nicht
gut,
mehr hin.
Vielleicht hat er auch ein bisschen getrauert.
Ja, okay, das wollen wir ihm jetzt lassen. Ja, wir wissen es, genau, wir wissen es nicht, woran es lag. Auf jeden Fall, er kam mit den Deadlines nicht hin, hat diesen Gehilfen gestellt bekommen, der aber eigentlich Mathematiker war. Und dann hat er sich eben beim Vizepräsidenten der Akademie beschwert und hat gesagt, ich habe doch jetzt nicht auch noch Zeit, hier einen Mathematiker anzulernen. Ich brauche eine gelehrte Hilfskraft. Und dann hat der Vizepräsident Jägwitz wirklich, da kriege ich schon wieder einen Rappel, hat Folgendes gesagt. Die Astronomie sei zwar eine besondere Wissenschaft, die wenigen bekannt, aber darum nicht so schwer ist, dass sie als ein Geheimnis müsste gehalten werden und man sich damit so teuer halten wollte, weil sich ja Weiber darin gefunden, hingegen die größten Mathematiki dieselbe übergangen. Also jetzt nochmal ins aktuelle Deutsch übersetzt.
Sagen, bitte.
Er sagt, weil sein Gehilfe ist ja ein Mathematiker, in der Mathematik gibt es keine Frauen, die als Gehilfin oder so arbeiten. Das muss ja eine super schlaue Wissenschaft sein. Die Astronomie hingegen, da arbeiten ja sogar Weiber. So schwer kann das nicht sein. Du wirst ja wohl einem Mathematiker Astronomie beibringen können.
Ah, okay.
Das ist das Fazit. Also er sagt, beschwer dich nicht. Wenn selbst Weiber Astronomie können, dann wirst du das ja wohl einem ausgebildeten Mathematiker beibringen
verstehe,
können.
Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, oh, gut.
Also nochmal zum Thema Frauenbild an der Akademie. Genau, also Christfried arbeitet weiter und es ist eben mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass seine Schwestern Christine und Margarete ihm weiterhin von zu Hause quasi zugearbeitet haben und weiterhin beobachtet haben. Er erwähnt sie nicht in seinen Niederschriften oder in seinen Büchern.
Ja, also es bleibt, die Astronomie bleibt ein hartes Pflaster für Frauen, kann man wahrscheinlich sagen. Und wie wir schon gehört haben, ne, 1940 erst wird die erste Frau in der Akademie überhaupt anerkannt. Also das sind dann ja noch weitere 200 Jahre, wo das einfach ein Raum ist, der für Frauen mehr oder weniger verschlossen bleibt, zumindest offiziell.
Offiziell, weil das ist ja auch das Spannende, sie hätten ihm ja auch verbieten können, diese Observation im Haushalt, die er weiter gemacht hat, durchzuführen. Aber es waren halt einfach billige Arbeitskräfte, sonst hätten sie deutlich mehr Gehilfen und sowas einstellen müssen und die hätten deutlich mehr verdient. Weil jetzt gerade haben die Schwestern mit von dem Gehalt von Christfried gelebt und kein eigenes bekommen. Mhm. Und ein bisschen Genugtuung gibt es jetzt zum Ende hinaus, sag ich nochmal, nämlich die, die Maria Margareta nicht bekommen hat. Als Christfried 1740 stirbt, bewerben sich seine Schwestern wieder darauf, den Auftrag zu bekommen, die offiziellen Kalenderherstellerin zu sein, weil sie sagen, wir haben jetzt keine männlichen Verwandten mehr, wir haben die Qualifikation, gebt uns doch diese Aufgabe. Und die Akademie macht es dann so und sagt, okay, wir geben euch den Auftrag für die Zeit, in der wir versuchen, die Stelle neu zu besetzen. Das passiert aber wirklich jahrzehntelang nicht. Also es ist nachgewiesen aus der Buchhaltung der Akademie quasi, dass Christine Kirch wirklich bis 1772 Gehalt bezogen hat von der Akademie. Und zwar einmal sie und ihre Schwester als einfach Observationsgehalt. Und sie haben Gehalt bekommen für die Erstellung des Kalenders. Mhm. Und zwar deutlich mehr, als Christfried bekommen hatte. Mhm. Das wurde auf verschiedene Posten verteilt. Das wird in der Forschung vermutet, damit halt in den Büchern nicht auffällt, dass Frauen offiziell angestellt werden von der Akademie. Aber sie haben pro Jahr 400 Taler bekommen, während Christfried 250 Taler bekommen hat.
Okay.
Das heißt, sie haben sogar so viel verdient wie ein offizieller Angestellter der Akademie, haben es aber alles von zu Hause gemacht. Sie durften auch nicht im Observatorium arbeiten. Also es passierte weiter in der verschlossenen Tür. Es wurde auch nicht offiziell angekündigt. Aber sie haben von 1740 bis 1772, also über 30 Jahre lang, offizielle astronomische Aufgaben der Akademie übernommen, ohne den Credit dafür zu bekommen. Und hier noch ein kleiner Fakt am Rande. Die gleiche Situation hatten wir an den anderen beiden europäischen Akademien. Also am Royal Observatorium in Greenwich bei London hat die Frau des ersten benannten Astronomen, Margaret Flamsteed, ebenfalls mitgearbeitet und keine Anerkennung bekommen. Und das gleiche haben wir in Frankreich mit Hortense Leport und Marie-Jeanne Lalande. Ich kann kein Französisch, aber für mich klingt das so gut.
Ja.
Genau, auch die beiden waren Ehefrauen der ersten benannten Astronomen, haben quasi in dieser häuslichen Forschungsgemeinschaft mitgearbeitet, aber keinen Credit dafür bekommen.
Mies! Aber wie ging es denn dann mit Christine weiter?
1772 hat dann Christine, die den Haushalt quasi geleitet hat, ein Dankesschreiben bekommen von der Akademie. Sie war auch schon relativ alt und hatte deswegen Probleme, hinterherzukommen mit der Kalendererstellung. Daher wurde eine Nachfolge in Erwägung gezogen und ihr wurde gedankt im höflichen Ton und sie wurde aber gebeten, ihrem Nachfolger doch einzuarbeiten. Er müsse auch ihren Anweisungen Folge leisten und er wäre ihr Gehilfe, aber danke jetzt für die schönen Jahre, wir haben jetzt endlich eine Nachfolge.
Mhm.
Das heißt, ja, also am Ende, den Credit hat sie nicht unbedingt bekommen und das findet die Forschung jetzt langsam auch erst, aber zumindest unter der Hand, die Arbeitsaufträge wurden vergeben. Ist halt voll heuchlerisch von der Akademie irgendwie.
Mhm. Ja, wow, okay, verstehe. Ja, Leute, ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht zurücklehnen, könnt heute Nacht in die Sterne schauen, vielleicht den einen oder anderen Kometen, Meteoriten oder die
ISS
entdecken.
Die sieht man manchmal.
Vielleicht entdeckt ihr ja auch noch was. Das würde ich euch wünschen.
Weltraummüll, was da so rumfliegt.
Was auch immer. Zur Beruhigung vielleicht einfach mal die ein oder andere Sternschnuppe oder euch wünschen, dass Frauen in der Wissenschaft künftig besser anerkannt werden. Das war es tatsächlich schon mit unserer heutigen Folge Copycats. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr so richtig committed seid, dann gebt uns doch gerne 5 Sterne auf Spotify. Wir haben nämlich so ein paar
5 Sterne. Wow!
Das würde uns nämlich sehr freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Ja, astronomische Grüße. Bis dahin.
Tschüss.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.